Jo, ein herzliches Grüß Gott zur 9. Folge des Trinkfest-Podcasts. Wir sprechen heute ein bisschen über Beaujolais, über die Weine von Laura und Johann Lardy. Und dazu habe ich einen ganz, ganz wunderschönen, hübschen, süßen Gast aufgetrieben. Ich bin in Frankfurt und gegenüber von mir ein Mensch, den ich sehr, sehr schätze, sowohl fachlich als auch nicht menschlich. Es ist ein bisschen ein Sadist, aber ich glaube, er ist ein ganz guter Gesprächspartner für die Angelegenheit. Jo, wer bist du denn?
Hi, Gute. Ich bin Sebastian Höpfner, Sommelier im Frankfurter Hof im Steigenberger im Restaurant France. Ich bin seit jetzt fast 5 Jahren schon hier in Frankfurt und in der Verantwortung für die Weine im France. Ja.
Sehr schön. Das France ist dein Arbeitgeber, dein Spielplatz. Du bist also Sommelier, auf gut Deutsch gesagt. Was würdest du sagen, wenn wir gleich einsteigen, ist denn dein Stil? Weil das ist, glaube ich, mit das Spannendste meines Erachtens an dir. Ich nehme ein bisschen was vorweg, dass du in einem relativ klassischen Haus arbeitest und dazu absolut nicht klassische Weine ablieferst. Ist das richtig?
Ja, das ist sicherlich das USP, was ich über die Jahre aufgebaut habe. Es ist die Schule, aus der ich komme, die weintechnisch eher klassisch war, im Brandenburger Hof unter der Anne-Kathrin Simon, 13 Weinanbaugebiete bis runter in die 60er, 50er Jahre, viel Tiefe, auch breiter, also nicht nur wirklich Einzelflaschen, sondern auch was, wo man wirklich damit viel gearbeitet hat. Dann die IHK-Schule und dann halt davon irgendwann mal so ein bisschen weggetrunken und hin in die Naturweingeschichte, wenn man das irgendwie mal so ganz hartlopp sagen möchte. Und mittlerweile ist es so, dass ich im Hotel und auch auf meiner Weinkarte so mit knapp 450 Positionen wahrscheinlich beide Seiten sehr, sehr gut spielen kann. Also du kannst bei mir Oyonnax saufen, du kannst aber auch großes Bordeaux aus großen Jahrgängen und Burgund aller Facetten irgendwie trinken. In der Weinbegleitung bin ich dann doch schon da angekommen und das machen die Gäste auch mit und haben viel Spaß daran, dass wir da dann schon eher den unkonventionellen Weg gehen und weg von dem klassischen Premier oder Grand Cru. Das finde ich jetzt schon eigentlich sehr, sehr gut.
Und ich vermute mal, das trinkst du auch gern, oder?
Ja, genau. Das ist natürlich ein Weinkeller von einem Sommelier, entwickelt sich, glaube ich, immer ziemlich parallel zu seinen Vorlieben. Und mit jetzt Mitte 30 bin ich, glaube ich, an dem Punkt angekommen, dass ich meinen Weinkeller in der Stilistik wahrscheinlich erstmal nicht so weit ändern wird. Ist natürlich immer relativ leicht gesagt. Ich meine, vor 10 Jahren oder sowas hatten wir die Naturweingeschichte alle noch nicht so auf dem Schirm, wo sie jetzt steht. Mittlerweile würde ich aber sagen, der private Keller ist 90-10, also 10% immer noch mit großem Respekt. Klassik bleibt Klassik und wenn es gut gemacht ist, gehört das einfach auch mit dazu. Und ein großer Burgund und ein großer Bordeaux, auch in dem konventionellen Bereich, haben immer ihre Klasse und auch ihren Anspruch und das werden die auch immer behalten. Aber mittlerweile ist der Weinkeller dann schon so, dass ich eigentlich ausschließlich fast nur noch Naturkauf. Alles andere ist ja Gott sei Dank auch verfügbar, dass man das punktuell dann immer direkt nachkaufen kann.
Ein Mitgrund oder ein relativ wichtiger Faktor, dass ich heute bei dir sitze, ist einerseits natürlich die Nähe zu meinem aktuellen Wohnort, aber andererseits, was ich viel wichtiger finde, weil wir haben, glaube ich, schon recht häufig richtig, na, intensiv nicht, aber halt leidenschaftlich über die Themen gesprochen Richtung Naturwein. Das wird man auch recht häufig gefragt, dass so gerade unsere Kunden sprechen, glaube ich, einfach ganz gerne über das Thema und ich glaube, da bist du ein ganz guter Partner. Alles in allem ist das Thema ja heute, beziehungsweise die Weine, ja, irgendwo, und jetzt muss man immer vorsichtig sein, über ein paar Ecken zumindest verwandt mit dem Thema Naturwein. Da würde jetzt sicher der ein oder andere intervenieren und sagen, okay, der eine benutzt hier zu viel Holz, der andere ist zu nah am Schwefel, übrigens beide nicht besonders, um das gleich vorwegzunehmen. Definieren wir das Thema doch mal, oder? Was ist für dich der Naturwein?
Ja, es ist natürlich der Nimbus, wo begreifen wir Naturwein? Ist ein Winzer, der jeder Wein ist letztendlich ein Naturwein, weil synthetisch lässt es sich per Definition ja noch nicht herstellen, stand jetzt. Aussage, die wir Frankfurter ja lieben. Alles andere ist natürlich der möglichst nicht invasive Eingriff im Keller und im Weinberg so nah an der Natur, wie es dann irgendwie geht. Und wir sprechen über Monokulturen, über Zuchtreben, über Aufropfung. Da muss natürlich dann irgendwo begleitet werden, eingegriffen werden, Hornkiesel ausbringen und andere Sachen. Deswegen ist eine Definition, ich finde sie in Frankreich, ich habe sie jetzt nicht ganz genau im Kopf, haben sie es, glaube ich, runtergebrochen, irgendwie mindestens Bio-Bewirtschaftung, am liebsten sogar Demeter im Keller, keine Filtrierung, Schwefel, glaube ich, nur bis 30 freie insgesamt. Ich habe es, wie gesagt, nicht genau im Kopf. Ich finde, es gibt so einen groben Rahmen, aber ich finde, man sollte das im Individuum immer sehr, sehr betrachten und nicht pauschal sagen, das eine ist jetzt ein Naturwein, der andere, weil er in dem einen Jahr für den einen Wein vielleicht irgendwie 5 Gramm Schwefel mehr gebraucht hat, ist dann kein Naturwein, finde ich sehr, sehr unsinnig, die Diskussion diesbezüglich.
Ja, ich stimme dir hundertprozentig zu, gerade was das Thema mit dem Schwefel betrifft. Also bevor ich wieder so instabile und ich habe es, glaube ich, schon mal hier erwähnt, nach Brackwasser schmeckende Scheiße saufen muss, im Zweifel lieber nochmal 20 Milligramm obendrauf. Das ist, glaube ich, nicht ganz so verkehrt. Großes Thema ist bei dem Ganzen, dass es tatsächlich keine Definition gibt, also keine gesetzliche, zumindest nach deutschen Standards. Würdest du es empfehlen oder hätten wir was davon?
Nee, ich glaube, wir hätten nichts davon, sondern ich glaube, dass man den Endverbraucher damit einfach noch viel, viel mehr überfordern würde, weil das deutsche Weingesetz ist, glaube ich, in der Reformierung oder beziehungsweise wurde jetzt eigentlich reformiert, was aber eigentlich auch schon wieder ziemlich überholt ist, ist sowieso schon mit verschiedensten Sachen eigentlich völlig überfordert, was die Lagen angeht, wo wir bei Zuckerwerten sprechen, wie sich das mit den Prädikaten verhält. Wir haben in Deutschland noch den VDP, der sich natürlich irgendwo an gewisses Gesetzeslagen orientiert, aber sich dann irgendwo dann auch davon ziemlich abkapselt, weil wir dann doch in einem sehr burgundischen System unterwegs sind. Und das kommt dann ja auch lange noch nicht bei den entsprechenden Stellen an. Ich meine, du kannst Winzer Land auf, Land ab fragen. Wir haben jetzt hier noch einen Österreicher mit auf dem Tisch. Wenn die ihre Weine zur Prüfstelle irgendwie anstellen müssen, da sitzt dann, man möge es mir nicht übel nehmen, aber Old White Man, der dir runterbricht, der Wein hat aber eine Trübung, der Wein spricht jetzt nicht sortentypisch nach Moselriesling. Und deswegen darfst du dann kein Gewand drauf schreiben, teilweise ja keine Lage oder irgendwas, was für den allgemeinen Verbraucher ja ein Kaufkriterium teilweise ist oder weil es dann in die Qualitätseinstufung geht. Solange wir da an den Stufen auch keine Kompetenzen haben, sind wir davon, glaube ich, himmelweit weg, dass wir über Gesetzesanpassung sprechen sollten, dass wir dem Ganzen einen Rahmen geben sollten, sondern ich glaube, dass wir gerade in den Schaltstellen eher die aufklärerische Arbeit leisten und leisten sollten, dem Verbraucher zu sagen, trink das, was dir schmeckt, probier es, setz dich damit auseinander, was der Winzer macht oder wofür der Händler steht und dann löst dich von allem anderen irgendwie.
Das ist ziemlich perfekt auf den Punkt gebracht oder genauer gesagt, deckt es dann doch meine Meinung. Das war schon anders früher, wenn wir uns immer diskutiert haben. Nee, also prinzipiell kann man dem eigentlich ganz wenig hinzufügen. Aber was ich ganz spannend finde, den Aspekt, den du jetzt gerade eingebracht hast, dem Verbraucher ein bisschen was sagen, was er zu trinken hat, beziehungsweise empfehlen, was er zu trinken hat. Das trifft, glaube ich, auch ganz gut deine Stellenbeschreibung bei der Arbeit, oder? Machst du das? Also dieses Edukative, diesen Ansatz, dass man die Leute quasi auch zum guten Saufen erzieht?
Naja, man muss sich das Gesamtsetting bei uns angucken. Das Hotel ist ein, glaube ich, die Verkörperung, das, was man in einem bildlichen Grand Hotel versteht. Und das sind wir und das ist auch der Anspruch und das wollen wir auch sein. Und das Francais passt in dieses Setting rein. Ein alter Teakholzboden aus einem französischen Schloss. Wir haben Etro-Stofftapeten von Diane Fürstenberg an der Wand, das Silbertableau und am liebsten mit Handschuhen gearbeitet. Und der Gast kommt zu uns, weil er was erleben will. Wir haben Gäste aller Couleur mit gut ausgestatteten Portfolios, Weinkellern, wo andere Restaurants anfangen zu schlackern. Und bei mir ist es dann so, ich will ja keinen irgendwie zu irgendwas zu erziehen. Ich bin Genussberater. Ich begreife den Sommelier als Genussberater. Wenn du mich fragst, welches Bier mir schmeckt oder was gut ist oder sowas, dann sage ich dir auf jeden Fall keine der topgrößten Brauereien der Welt. So, damit kannst du saufen, aber das ist schmeckt halt alles, ob du jetzt einen Warstein oder einen Krombacher dir irgendwie reinstellst. Am Ende des Tages alles die gleiche Scheiße. So betrachte ich das auch. Ich komme um gewisse Sachen nicht drum herum. Ich habe ein Moet auf der Karte. Das hat aber eher strategische Gründe, weil ich nicht die Diskussion mit Gästen, die x-tausend Euro für eine Suite oder sowas bezahlen wollen, die das kennen, die das saufen wollen, die Diskussion spare ich mir. In der Weinbegleitung, und das ist bei uns ungefähr so, ich würde mal sagen, 70% der Leute nehmen die Weinbegleitung, nehme ich den Gast an die Hand. Der Gast setzt sich, sagt, okay, wir machen das große Menü, Weinbegleitung, es wird kurz geklärt, ob irgendwas so gar nicht geht, und danach mache ich dann. Und immer mit der Freiheit auch
individuell. Gute Wahl als Händler.
gute Wahl, ja. Individuell auf den Gast eingehen zu können. Gibt natürlich Gäste, die teilweise sehr, sehr überfordert sind mit Wein, wo ich sage, okay, habe ich jetzt gar nicht die ganz große Baustelle mit. Aber wenn es dann halt irgendwann doch mal ein bisschen trüber wird, wenn ich an die Weine vom Tom Lube denke, Matassa, das fordert den Gast schon, aber für mich geht es dann immer um das Pairing. Das muss einfach passen. Da geht es auch nicht um den Dogmatismus, ich muss jetzt einen Naturwein zu Gericht XY machen, sondern ich will das möglichst spannende Pairing auf die Flasche bringen. Ich orientiere mich dann natürlich immer daran, was ich im Keller habe. Und wenn ich das naturmäßig darstellen kann und das auch in die Dramaturgie der Speise-Weinfolge passt, dann mache ich das immer so. Lass dem Gast aber auch seine Ruhepole in der Weinbegleitung.
Ich packe dich jetzt mal am Hosenbund, jetzt wenn du es schon sagst, weil das ist eigentlich meines Erachtens nach schon auch dein USP. Was ist denn ein richtig geiles Pairing?
Wir hatten es vor 2 Jahren, hat Patrick Bittner eine Kombination gemacht. Wenn du das als Sommelier liest, bei uns ist es so, 2 Wochen bevor sich was an der Karte ändert, kriege ich den groben Entwurf schriftlich und kann dann letztendlich anfangen zu arbeiten. Okay, was habe ich im Keller? Wenn ich nichts Passendes im Keller habe, kann ich mich dann um die Beschaffung kümmern. Und dann stand da Gelado-Auster, pochiert, Kimchi, Kiwi und Schweinebauch.
Geil.
Klingt erstmal
nach dem Albtraum eines jeden Sommeliers auf jeden Fall.
Ja. In welche Richtung geht's? Hab in der Vergangenheit nichts gegessen, was mich nur irgendwie ansatzweise irgendwo abholen würde, damit ich sagen könnte, ich hätte eine Idee. Das Ding hat Umami im Mund gespielt. Das toucht alle Sensoren. Das war so intensiv. Ich fand es ein großartiges Gericht, hat, glaube ich, auch manche Gäste sehr, sehr überfordert, weil die Jodigkeit von der Auster, dann die Schärfe vom Kimchi, dann hast du da die Fruchtsüße, Säure von der Kiwi. Da dann den passenden Wein zu finden, ist dann schon, du kannst es dann nur mit der Brechstange machen. Da irgendwie zu versuchen, dich auf irgendwas zu konzentrieren, da verlieren alle anderen Geschichten. Weil wir es jetzt gerade hatten, lustig, ist es dann Matassa brutal geworden vom Lube. Weil der Wein spielt genau das Ping-Pong-Spiel im Mund mit.
Ja, das klingt gar nicht so verkehrt, um ehrlich zu sein. Also man muss es auch einfach erleben, weil so auf dem Blatt Papier, das lernt man als Sommelier, was man machen muss, beziehungsweise ein guter Sommelier weiß das irgendwann auch mit Erfahrung. Also was er zu was machen kann, am Ende ist natürlich das, was auf dem Teller ist und wie schmeckt, dann nochmal eine ganz andere Situation und da performt es oder performt es eben nicht. Das ist das Wichtige. Aber um einen Gast von dir dazu zu zitieren, junger Mann, verstehen Sie denn überhaupt was von Wein?
Ja, das sind die Gäste, da wird es dann halt schwierig. Aber auch da muss man sich, und das ist auch etwas, was ich jetzt in den 5 Jahren gelernt habe, hatte natürlich, als ich gestartet bin, ganz, ganz große Vorstellungen und Ambitionen, in welche Richtung ich das grundsätzlich haben möchte und jeder soll am besten konventionellen Wein verteufeln und nur noch den geilen Scheiß von der Karte bei mir saufen, funktioniert auf zwei Seiten nicht. Also zum einen kriegst du Leute, die seit 30 Jahren konventionell aus tiefster Überzeugung trinken, habe ich gar nicht den Anspruch oder auch wäre fast vermessen, würde ich sagen, wenn du denen sagen würdest, okay, und ab heute trinken wir keinen klassischen Rheingau-Riesling mit einem babyblauen Etikett mehr. Selbst die Weine haben irgendwo ihre Berechtigung, auch wenn es nicht mehr meine Weinwelt ist. Und die andere Geschichte ist...
Das ist Kagami, oder?
Ja, genau, der Kagami des Rheingaus. Kenjiro.
Kleiner Spoiler, das, was du gerade erzählt hast, mit den 30 Jahren konventionell und seinen Kopf mit der Brechstange durchdrücken. In Stuttgart funktioniert es übrigens auch nicht.
Andere Problemseite ist dann natürlich auch die Beschaffung. Wir dürfen in Deutschland nicht vergessen, dass wir für den internationalen Naturweinmarkt wahrscheinlich erst vor 5 bis 10 Jahren auf der Landkarte aufgetaucht sind. Die Franzosen produzieren Weine, speziell jetzt im Jura oder auch wenn wir uns im Beaujolais denken, die Weine schon seit Ewigkeiten nach dem gleichen Gusto, hat in Deutschland aber einfach kaum einen jemand interessiert. So dementsprechend sind die Zuteilung für den deutschen Markt immer kleiner geworden. Die Skandinavier haben es erkannt. Die Skandinavier zahlen da relativ guten Kurs und drehen was. Und in Deutschland stehst du jetzt da mit runtergelassener Hose, wenn du vor 5 Jahren oder vor 4 Jahren bei deinem Händler vielleicht irgendwie noch, um jetzt mal ein Label zu nennen, Labé, eine gewisse Einteilung bekommen hast, hast du 12 Flaschen Fleur, 12 Flaschen Lias bekommen, stehst du heute da, machst Kniefall, wenn du 3 Flaschen kriegst.
Ja, ja.
Wie willst du damit in der Weinbegleitung arbeiten? Es geht jetzt nicht nur um die Unicorns, aber im Generellen ist es halt schwer, mit einer gewissen Restaurantgröße und auch mit einem gewissen Anspruch auf der Konstanz auf der Weinkarte gewisse Labels darzustellen. So, und dann sprechen wir jetzt mal nicht von den ganz großen Unicorns, sei es, wie gesagt, Kenjiro Kagami, Ouyon, Overnoy.
Aber ich glaube, das muss man den Leuten auch verklickern, weil das ist tatsächlich was ich regelmäßig beobachte, dass Gäste mit einem Anspruch ins Restaurant gehen. Da sind sie jetzt bei den großen Jungs, bei den großen Freaks, da nennen wir sie mal Franzelin oder Antrag oder dich oder wen auch immer. Und dann gehen sie raus und sind enttäuscht, weil sie keine Unicorn zu saufen bekommen haben, weil das halt bei einem 200-Platz-Restaurant einfach nicht funktioniert. Wobei, das habt ihr jetzt, glaube ich, nicht. Aber du weißt, was ich meine. Und also diese Vermessenheit beziehungsweise dieser falsche Anspruch, dass Sommeliers irgendwelche Zauberer sind, die irgendwelche Einhornflaschen aus dem Hut ziehen. Ich glaube, den Zahn muss man den Leuten, glaube ich, mal ziehen.
Self-fulfilling prophecy. Wir möchten am liebsten, dass der Winzer mit dem Pferd jede Traube mit Vornamen kennt, können uns aber auch dabei ungefähr ausrechnen, wie groß dann die Fläche ist, die der Winzer bewirtschaftet, wollen aber, wenn wir in Paris sind, die Flaschen Wein trinken, wollen, wenn wir in Barcelona die Flaschen Wein sind, gerne auch in Kopenhagen oder auch in Stockholm, will jeder gerne die Flaschen haben und das möglichst auch zu einem relativ fairen Kurs. Ich meine, du studierst es gerade, du kannst dir an einer Hand ausrechnen, dass das irgendwie nichts wird. So, und dementsprechend muss man dann halt irgendwo sagen, okay, wo liegt irgendwo das arithmetische Mittel, wo die Sachen immer noch cool sind, die
ich habe dir gerade von meiner Mathematikschwäche erzählt, du weißt genau, dass ich das nicht ausrechnen kann. Kleiner Witz am Rande.
Und dementsprechend ist da natürlich dann aber auch schön die Herausforderung, Sachen, die nicht unwesentlich schlechter sind, sondern teilweise vielleicht auch ein bisschen spannender, weil sie irgendwo noch nicht irgendwo komplett totgeschrieben sind, zu entdecken und dann auch in einer gewissen Verfügbarkeit den Gästen zu zeigen und auch darzustellen und das dann auch irgendwie zu einer relativ fairen Preispolitik, um dann nicht jeden Hype irgendwie mitbedienen zu können oder müssen.
Welch großartiges Stichwort. Ja, es ist tatsächlich ein gutes Stichwort, weil wir wollen ja jetzt nach unserem Soft-Talk am Anfang natürlich auch ein bisschen über Wein sprechen. Es geht heute spezifisch ums Beaujolais. Eine Region, die bei mir eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Entwicklung gespielt hat. Spezieller gesagt um Laura und Johann Lardy. Das sind zwei Geschwister, Bruder und Schwester natürlich. Im Beaujolais in der Nähe von Fleury, die hervorragende, wirklich hervorragende Beaujolais machen und eigentlich alles, was der Sebastian jetzt gerade aufgezählt hat, wirklich treffen. Also sprich, wir haben, man hat eine gewisse Verfügbarkeit. Das ist jetzt nicht so, dass sie auf den Bäumen wachsen, ganz im Gegenteil. Wir holen das ja exklusiv nach Deutschland einigermaßen. Aber es ist auf jeden Fall verfügbar. Es ist qualitativ wirklich sehr, sehr, sehr gut. Da kommen wir gleich nochmal ein bisschen dazu. Und das macht dann halt zu dem, was Sebastian gerade erzählt hat, auch wirklich, wirklich Sinn. Bevor ich da zu meiner Idee von dem Thema komme, wie stehst du denn zu Beaujolais als generelles?
Finde ich immer, also was heißt immer, aber es gibt auch Schrott. Aber extrem spannend. Ehrlicherweise, die großen Geschichten über Beaujolais Nouveau kenne ich nur aus Printmedien, dass man am Tag X im November sich vor dem Weinladen eingefunden hat, um für Mark Reismark 95 oder was weiß ich was, sich eine Sechserkiste Beaujolais Nouveau bis Mitte Dezember irgendwie in den Kopf reingeschraubt zu haben. War vor meiner Zeit, als ich mit der Weingeschichte angefangen habe, hat Beaujolais, glaube ich, in Deutschland einen relativ geringen Stellenwert gehabt, weil genau diese Beaujolais Nouveau schnell und billig produzieren, dem Beaujolais da immer noch sehr, sehr stark nachhing. Mittlerweile spricht dem Beaujolais, glaube ich, keiner die Einzigartigkeit der Darstellung der Gamay-Traube irgendwie ab. Unvergleichbares Terroir, es ist richtig schön da und die Weine strotzen von einer Eigenständigkeit aus einem ganz pragmatischen Sinn. Es ist halt da, wo dir das Burgund zu leicht ist oder wo du sagst, okay, ich habe keinen Bock auf Toskana oder auf Bordeaux, bietet dir das Beaujolais halt eine wunderbare Spielwiese in den verschiedensten Facetten, Gerichte begleiten zu können.
Um es zusammenzufassen, ich glaube, ein Erfolgsrezept fürs Beaujolais generell, und man muss immer da differenzieren, weil du hast schon gesagt, Beaujolais Nouveau und was es nicht alles gibt. Man muss, glaube ich, auch immer gleich mal vorneweg sagen, es gibt sehr, sehr viel Schrott im Beaujolais natürlich. Und vorzugsweise in unserer kleinen Schiene, in unserer Branche, und ich spreche jetzt dann wirklich explizit vom Feinweinbereich und zwar eher von dieser avantgardistischen Variante, da spielt das eine Rolle. Und da spielt es eine wirklich sehr, sehr gute Rolle meines Erachtens. Ich habe vorhin kurz darauf angesprochen, dass es für mich eine recht wichtige Rolle gespielt hat, weil das war für mich so ein bisschen der Einstieg in den Naturwein, der mich so richtig abgeholt hat, Beaujolais. Also ich habe damals ja noch in Stuttgart praktiziert und bin dann über Bernd Kreis, der wirklich eine ganz, ganz tolle Auswahl an Beaujolais immer hatte, also sprich damals noch oder immer noch Lapierre, Brad Brothers war am Start und so ein paar Geschichten noch. Und ich habe das wirklich geliebt, weil es zugänglich war, weil es trotzdem dreckig war. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig und halt auf irgendeine Art und Weise immer noch so ein bisschen avantgardistisch. Und man hat es halt wirklich auch nirgendwo gesehen. Und wenn man sich dann mit dem Thema ein bisschen näher beschäftigt, dann sieht man, dass da eigentlich mehr oder weniger die Naturweine fast entstanden sind um Yvon Mettrat, um Jean Foyard und wie sie alle heißen. Also alles in allem hat man einfach eine Bombenqualität und trotzdem ist in der Regel bei 30 Euro der Deckel drauf. Also das ist preislich nie absurd, bis mal von ein paar ausgesehen, die gerade genannt wurden und da auch nur spezielle Jahrgänge und spezielle Weine davon. Das ist schon eine coole Nummer. Und am Ende des Tages sprechen wir von einer Rebsorte, die anderswo, also im Burgund, eher, ich sag jetzt mal ganz bewusst, keine so sekundäre Stellung einnimmt, sondern wirklich stiefmütterlich behandelt wird als kleiner hässlicher Bruder vom Pinot Noir. Ist das denn eigentlich, ja, es ist zukunftsfähig, das nehme ich vorweg, aber ist es auch ein Weg für andere Regionen? Ich gucke dann immer ganz speziell nach Württemberg, dass man halt auch Rebsorten, die offensichtlich nicht so fein sind, die vielleicht einfach ein bisschen dreckiger, ein bisschen hässlicher und was für schlimme Attribute mir jetzt noch einfallen sind, kann das was werden damit?
Ich glaube, dass wir in Deutschland ähnliche Konstellationen bei den Rebsorten haben. Wie du es gerade so schön gesagt hast, der kleine hässliche Bruder vom Pinot ist der Gamay. In Deutschland haben wir Rebsorten, die natürlich irgendwie als eierlegende Wollmilchsau durchs Dorf getrieben wurden und dementsprechend richtige Scheiße auf die Flasche bringen. Im Restaurant formuliere ich das immer.
Ich habe gerade das erste Mal das Sprichwort eierlegende Wollmilchsau verstanden. Das ist so großartig, wenn man drüber nachdenkt.
Im Restaurant mache ich es ganz gerne, wenn ich in der Speisebegleitung dann halt mit einem Portugieser oder mit einem Müller-Thurgau um die Ecke kommen. Klar, wenn du das Ding irgendwie völlig misshandelst im Weinberg und dein Ansatz aber auch ist, dass du unten Tetrapack neben den Tetrapacks Flaschenweine irgendwie hinstellen willst für 99 Cent, dann sind das Rebsorten, die dafür halt irgendwie missbraucht wurden. Aber wenn wir uns angucken, wie großartig Müller-Thurgau an der Mosel in der Steillage vom Julien Renard gemacht werden kann, wenn ich an die 1941er Portugieser Geschichte vom Lukas Hammelmann denke, wenn du sagst, Württemberg fällt mir der Trollinger ein, wenn ich da dann aber an die Brüder G.A. Heinrich denke, was der TNT für ein großartiger Wein ist, dann oder vielleicht dann auch der andere hässliche Bruder in Lemm im Württemberg, der Lemberger.
Ich dachte, meinst du Rainer Schneidmann, auf den wollte ich gerade hinaus.
Nee, so hässlich ist der gar nicht.
Nein, und vor allem macht er herausragenden Trollinger.
Aber auch der Lemberger hat ganz, ganz lange in Deutschland ein unglaubliches Schattendasein als Verschnittpartner für einen Trollinger, der einfach nur Substanz mitgehabt. Ich bin der felsenfesten Meinung, dass Fabian Lassack mit der Steige wahrscheinlich den besten Lemberger in Deutschland macht, was auch wahrscheinlich relativ viele Österreicher bei dem Großcousin Blaufränkisch oder sowas, die ziemlich hart von hinten nimmt. Wolli.
Ja, ich halte mich bei sowas auch mit so absoluten Aussagen ziemlich zurück, aber bei der Angelegenheit fällt es einem schon schwer, nicht zuzustimmen. Das ist schon absurd, ja.
Es geht ja nicht immer um wer was das Beste macht, aber wir haben in Deutschland haben wir einfach ganz, ganz lange das Potenzial von entsprechenden Rebsorten verkannt und da eine Abwärtsspirale einfach generiert. Okay, der Verbraucher will es nicht, wir reden das schlecht, der Winzer sagt, okay, ich habe es trotzdem irgendwie stehen, also hole ich das irgendwie über die Masse dann wieder rein. Die Qualität wird nicht besser und der Verbraucher fühlt sich dann letztendlich da bestätigt, dass es einfach dass es eine Schrottrebsorte ist. So, und umso schöner ist es, dass Winzer, die Tradition und auch die Historie der entsprechenden Rebsorten begreifen und wenn du dich da halt irgendwie gut drum kümmerst und entsprechend im Weinberg arbeitest und den Ertrag auch entsprechend einstellst, im Idealfall dann natürlich über eine biodynamische Bewirtschaftung, dann sehen wir jetzt die Früchte, die das trägt, was das für großartige Weine sind, die dabei rauskommen.
Das muss man sich mal so wirklich auf der Zunge zergehen lassen, weil das Statement würde ich wirklich ausnahmslos unterschreiben. Also das ist für viele Winzer, für viele Sorten sicherlich, für viele auch nicht, weil viele sind auch zu Unrecht irgendwie gehypt wieder. Aber gerade wenn ich an Trollinger, an Lemberger, an Portugieser, an Müller-Thurgau denke, da kann man echt was Schönes draus machen. Silvaner, was ja auch ab und zu mal gern gehatet wird, aber auch eine ganz, ganz feine Geschichte. So, genug geschwätzt. Also wir kommen zum Wein. Wir verkosten jetzt die Weine von Laura und Johann Lardy. Das sind natürlich zwei separate Weingüter. Laura, die Tochter, und Johann, der Sohn. Das ist jetzt Moulava, Le Michelin heißt der Wein. Das ist, wo ist er? So, das ist aus 2019. Und mehr oder minder der Einstieg von Johann Lardy. Das Spannende ist, was man immer dazu erwähnen sollte, wirklich jetzt zur Schwester, zu Laura. Ich persönlich finde die Weine von Johann immer ein bisschen rustikaler, ein bisschen breiter, ein bisschen opulenter auch. Er ist auch kein Dogmat, was das Thema Holz betrifft. Also während Laura bloß mit dem großen gebrauchten Holz was arbeitet, ist es bei Johann schon so, dass er ab und an auch mal das kleine gebrauchte Barrique zum Einsatz nimmt, was den Wein halt nochmal viel mehr Struktur gibt. Du hast probiert, oder?
Ja.
Was sagst du?
Moulavant, sicherlich für mich die spannendste Region im Beaujolais. Einfach des Terroir geschuldet am höchsten. Ich glaube, Moulavant ist auch das, was am nächsten oder am ehesten drankommt unter dem Grand Cru-Verständnis. Schmeckt man ganz klar in allen drei Weinen. Der Unterschied, wir haben es gerade schon kurz durchgekostet, sicherlich vom Johann eher rustikaler, eher bäuerlicher. Ich glaube, das trifft fast sogar ein bisschen mehr die Erwartungshaltung an das Beaujolais. Die Weine von der Laura kenne ich schon länger, liegen auch bei mir im Keller. Immer mit einem, auch wenn ich die Aussage hasse, mit einem eher burgundischen Gedanken getragen. Wesentlich femininer, eleganter, weicher, softer. Sicherlich ganz klar über den Holzansatz, den du gerade gesprochen hast, dann auch darüber getragen. Beim Rest bin ich ehrlicherweise raus, wüsste ich jetzt nicht, inwieweit die sich unterscheiden, aber das schmeckt man schon ganz klar raus dabei.
Ganz wichtiger Fakt noch zu dem Wein, und das ist bei Johann wirklich, zieht sich eigentlich durchs Sortiment durch. Er hat natürlich die Gnade der Geburt, aber die hat Laura theoretisch auch, aber du weißt, wie das manchmal ist. Er hat unfassbar alte Weinberge geerbt und der Wein jetzt, der Le Michelin, das ist noch einer der jüngeren und trotzdem ist er schon teilweise bis an die 100 Jahre alt. Das ist absurd für einen Wein, der halt am Ende des Tages knapp 20 Euro im Handel kostet. Was würdest du denn dazu essen?
Dazu
kochen lassen.
Kochen lassen. Also aus meinem persönlichen Gusto, das natürlich auf, also was heißt natürlich, aber ich meine, du weißt es selber, das letzte Schnitzel, das letzte tierische Produkt, was ich gegessen habe.
Das stimmt nicht, das letzte Fleisch, was du gegessen hast.
Okay,
Käse hast du heute Mittag gegessen.
Warte, das müssen wir cutten.
Das können wir immer noch machen, ja. Okay. Vielleicht, ich würde es aber, ich garantiere es dir nicht, weil das macht Spaß.
Okay, um den Breakdown komplett zu haben, das letzte Essen, wofür ein Tier sterben musste, war das Schnitzel bei dir in Stuttgart mit großartigen Karspatzen dazu.
Dafür bist du heute noch verbannt aus jeglicher schwäbischer Gefilde.
Dementsprechend würde ich natürlich eher dem Ansatz im Vegetarischen suchen. Ich finde ein Ratatouille mit Beaujolais gepaart unglaublich gut. Eine intensive Würzigkeit, leicht ätherische Noten, wenn du mit Thymian dazu arbeitest. Du hast über die Aubergine eine tolle Struktur im Essen mit drin, wenn du sie richtig zubereitest. Und das trifft dann auch die Fleischigkeit im Wein letztendlich wieder. Ansonsten könnte ich mir, wenn man, klar, ist ein toller Sparringpartner für Fleischgerichte.
Das war auch mal Taube gesagt, das könnte ich mir mega gut vorstellen, weil es auch ein bisschen blutiger ist.
Genau, wir wechseln bei uns nächste Woche oder beziehungsweise diese Woche das Menü. Es wird anstatt des Rehs im Hauptgang Etouffee-Taube von Jean-Claude Mirail geben. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich damit auch ins Beaujolais gehe. Ich habe, auch wenn es Konkurrenzprodukt ist, Georges de Combe 2014 Fleury im Keller in einer vernünftigen Stückzahl liegen, dass ich damit eigentlich an den Gast gehen kann. Und das ist etwas, was ich mir eigentlich sehr, sehr spannend dazu vorstelle.
Ja, ich würde das unterschreiben. Also gefällt mir gut. Also wenn Fleisch, dann ein bisschen so ins Blutige gehen. Jetzt nicht das fetteste Rind oder sonst was, aber halt irgendein etwas kräftigeres, wilderes Geflügel taugt mir zum Beispiel sehr, sehr gut dazu. Oder rote Beete. Und das habe ich vorher mal gedacht, weil du da jetzt erst im Chairs warst und dann ein bisschen dieses Erdige, wobei es ein bisschen zu lasch sein könnte. Ne?
Genau.
Ja. Wurscht. Nächster Wein.
Nee, keine Wurscht.
Keine Wurst, okay, es tut mir leid. Nächster Wein ist dann wieder von Laura. Das ist jetzt Moulavant von ihr, die Interpretation. Ihre Weinberge sind einen Ticken jünger, also der Le Mans, so heißt die Parzelle. Aber man muss auch dazu sagen, das sind trotzdem Zahlen, da träumen manche Winzer in Deutschland davon. Wir sprechen von 50 bis 70 Jahre alten Reben. Und dann kommt halt eben der Unterschied im Vinifizieren, im Ausbau. Und Laura setzt, wie schon gesagt, auf großes Holz. Und Schwefel gibt es auch nur ganz kurz vor der Füllung, wobei da unterscheidet sie sich nicht wirklich von ihrem Bruder. Und dann sprechen wir von 20 Milligramm. Also das ist ein bisschen mehr wie nichts. Und ich glaube, das bringt diese Interpretation oder bringt generell das Terroir von so einem Wein viel, viel besser rüber. Was ich ganz geil finde, das hat auch einfach ein bisschen mehr Biss. Also dieser Dreck, diese Würze, aber halt eben auch dieses feine Seidige, was die Weine von Laura ausmacht. Man spricht immer von dem Unwort feminin im Zusammenhang mit irgendwelchen weiblichen Winzern, aber hier passt es halt einfach nun mal auch, weil die Weine wirklich hochgradig elegant sind. Und für mich alles in allem einfach nochmal eine Spur präziser, würde ich fast sagen.
Ja, was ich klar am Gaumen merke, ist eine packendere Säure als beim Johann. Das greift richtig zu, das hat ordentlich Grip. Das macht viel Spaß. Längentechnisch gesehen sehe ich sie beide relativ ähnlich, aber das ist das Potenzial der Weinberge, denke ich. Easy Money, wenn man bei weiblichen Winzerinnen davon femininen Wein dann zu sprechen, ist leicht gesagt, das kauft einem jeder ab. Aber hier schmeckt man das dann, glaube ich, dann doch irgendwie ein anderes Taktgefühl, vielleicht so ein bisschen mehr raus, was die Feingliedrigkeit innerhalb der Weine angeht. Inwiefern sich das dann in der direkten Arbeit rausstellt.
Johann hat ein bisschen mehr den Bezug im Weinberg, wie ich immer finde. Also er ist relativ schnell auf Biodynamie umgesprungen. Laura auch, aber eher biologisch pragmatisch, nenne ich jetzt mal so, nachdem sie die Weinberge vom Vater übernommen haben. Das soll dich jetzt in deiner Entscheidung, die ich dir auch nicht aufdrängen will, gar nicht irgendwie bestärken oder irgendwie in eine Richtung verorten. Aber welcher Stil, wenn du dich entscheiden müsstest und du musst es nicht, aber welcher Stil sagt dir denn mehr zu?
Bin im ersten Moment jetzt eher bei Johann. Ist für mich dann aber immer die Geschichte, dass da zwei Seelen in meiner Brust schlagen, um Contra Kada vielleicht mal ganz kurz zu zitieren. Es gibt viele Leute, die meine Rap-Zitate ja lieben.
Nein, gibt's nicht.
Im Restaurant würde ich eher mit Laura arbeiten. Und privat würde ich mir eher die Weine vom Johann in den Keller legen, weil es eher dann doch mein Gusto ist. Nicht, weil die Weine schlechter oder besser sind, das ist ein ganz, ganz individueller Faktor, aber ich persönlich mag es dann doch ein bisschen rougher, ein bisschen rustikaler. Und im Restaurant weiß ich aber, gerade mit in der Speisebegleitung sind Weine, die etwas balancierter, etwas feingliedriger sind und dem ungeübteren Natur-Gamay-Trinker leichter zu kommunizieren sind, gehen mir wesentlich leichter von der Hand. Macht dann auch mehr Spaß.
Und Stichwort ungeübter Naturweintrinker, deswegen schmeckt mir Laura immer ein bisschen besser. Nein, Quatsch. Ich mag den Stil tatsächlich ein kleines bisschen mehr. Also das ist, wie du schon sagst, tatsächlich nur eine persönliche Präferenz, weil über Qualität muss man hier nicht sprechen. Die ist bei beiden wirklich sehr, sehr ausgeprägt. Aber mir taugt bei Laura einfach tatsächlich, dass es einfach ein bisschen mehr Struktur, also Struktur, du sagst bäuerlich, ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen, aber mit Struktur meine ich vor allem immer Säure. Und Beaujolais tendiert in warmen Jahren einfach auch ein bisschen zu mehr Körbe, zu mehr Fett. Und dann konterkariert so eine schöne, kräftige Säure dann halt den Wein auch nochmal deutlich angenehmer. Aber es ist eine persönliche Präferenz. Und jetzt muss man dazu sagen, wir haben gerade zwei Weine verkostet, die so ein bisschen die Vorgänger, die wie sagt man in München, Gmade Wiesen, also die haben quasi schon die Vorarbeit geleistet und jetzt kommt halt ein Wein von Johann Ladie, der sich wirklich gewaschen hat. Das ist der große, der Vilvigne, also die alten Reben, und alte Reben wird hier wirklich noch zelebriert. Der Wein ist tatsächlich bis 1911 zurückgepflanzt, damals noch vom Großvater, und das ist, wird jedes Mal gepredigt, aber es ist auch jedes Mal irgendwie überzeugend, wenn man mit wirklich alten Reben zusammenarbeitet oder halt die Weine davon trinkt, dann ist das ein ganz, ganz anderes Geschmacksgefüge, was Konzentration und was Dichte betrifft. Also, um es mal ein bisschen zusammenzufassen, Johann hat in dieser Parzelle gerade mal 20 Hektoliter Ertrag auf den Hektar. Also das ist in der Pfalz oder in Rheinhessen heißt das Roden. Also das ist wirklich viel zu wenig oder wenig einfach. Aber das zahlt sich an der Qualität zurück, indem man einfach unfassbar dichte und konzentrierte Weine hat. Wie schmeckt dir das?
Gut. ist lecker. Nein, großartiger Wein. Vielen Dank dafür, dass ich das kennenlernen durfte und probieren darf. Ich nehme den Rest, was ihr noch habt. Nein, Spaß.
Schon unterwegs, passt du Taube.
Ja, Apotheke Freiheit. Nein, Spaß. Muss unbedingt bei mir in den Keller rein. Unglaubliche Saftigkeit, ein brutaler Trinkfluss und man schmeckt aber auch eine andere Komplexität, die glaube ich ganz, ganz klar über einfach nur das Alter der Rebstöcke kommt. Ich finde es immer unglaublich spannend, wenn du in einem Weinberg stehst, wo du weißt, okay, die Dinger sind halt echt knüppelalt. Die Anlage Portugieser 1941 an der Mosel kenne ich. Zwei, drei Winzer, wir standen bei Michael auch schon in den Asbach-Uraltlagen, was da für eine Konzentration einfach als Saft rauskommt. Und da geht es dann gar nicht darum, über das fertige Produkt, sondern wenn du die Möglichkeit hast, einfach die fertigen Trauben in einem entsprechenden Stadium zu schmecken. Und wenn du das gegen eine Junganlage, das ist unglaublich faszinierend, wenn du da die Möglichkeit hast, das auch mal in einem Rohstadium zu probieren.
Nee, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe die Weine seit langem nicht mehr probiert und bin gerade natürlich auch wieder ein bisschen zurück auf den Beaujolais-Pfad gebracht worden. Gerade auch mit dem letzten Wein, das ist wirklich absurd, wie großartig der Wein ist. Also wenn man den hat, dann legt man sich den wirklich noch ein paar Jahre, Jahrzehnte in den Keller, weil das kann der hat so viel Struktur und Power, dass das wirklich noch ganz, ganz lange währt und sich entwickelt. Sebastian, ich danke dir vielmals. Das hat, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt lasse ich dich wieder mit deiner Domino's-Pizza und deiner Katze alleine. Schau weiter Desperate Housewives und ich fahre wieder zurück. Vielen, vielen Dank.
Ja, komm gut heim und dann bis morgen.